Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Ich habe mir Ihre Doku angeschaut, die gibt es auch online, kann man sich mal anschauen, was Sie da erlebt haben. Vielleicht zuerst einmal, warum sind Sie denn nach Sri Lanka selber gefahren?
Nun ja, wir fahren regelmäßig zu unseren Suppliern direkt vor Ort, um einfach unsere Kontakte da unten zu pflegen. Zum einen auch, um Qualität sicherzustellen, um die Wertschöpfungskette zu verfolgen. Wir haben auch viele Gespräche geführt mit Händlern, mit anderen Händlern da unten. Wir lassen ja in Berovela auch schleifen und haben da unsere Polierer und wollen einfach da ein Gefühl bekommen, wie ist der Markt, wie hat er sich entwickelt, wie sind momentan, wie werden Steine gemint, wie ist der Anteil der niedrigen Qualitäten, der mittleren, der hohen Qualitäten. Und last but not least, Sri Lanka ist eine wunderschöne Insel, ein wunderschönes Reiseziel, kann ich nur jedem empfehlen, das mal mit einem Urlaub zu verbinden.
Also Urlaub hatten Sie jetzt nicht unbedingt, weil Sie sind 10 Meter unter die Erde in eine Mine gegangen, die vielleicht für deutsche TÜV-Standards nicht so ganz entsprechend wäre, aber natürlich sicher vor Ort ist. Aber dort in dieser Mine, 10 Meter unter der Erde, wird nach Saphiren gesucht.
Ja, das ist richtig, genau. Da wird auf sehr traditionelle Art und Weise in Sri Lanka nach Saphiren gesucht. Wir sind dort eingestiegen in das Loch. Man kann sich jetzt kaum vorstellen, was da für Temperaturen, für eine Schwüle herrscht. Wir Europäer sind ja, ich sag mal, anders klimatisiert. Die Sri Lankesen, die sind dort, vertragen diese Hitze und Schwüle anders. Also es war schon sehr, sehr ein intensives Erlebnis. Wir haben uns angeschaut, wie abgebaut wird, ne? wie der Aufbau ist in solchen Schächten. Es wird ja in Sri Lanka, das wissen die wenigsten, noch sehr traditionell abgebaut. Es gibt leider, oder es werden nur wenig Maschinen zum Einsatz gebracht, damit also wirklich die Arbeiter dort unten auch dadurch sichergestellt ist, einen Job haben und ihr Auskommen sicherstellen können. Und wir haben dann uns das angeschaut, es wird noch sehr traditionell abgebaut, mit Holzstämmen, mit Gras, die Stollen gesichert, sodass das wirklich sicher ist. Und dann wird dort der sogenannte Ilam abgebaut, an die Erdoberfläche gebracht und dann dort nach Saphiren gesucht.
Und nicht nur so eine Mine ist eine Möglichkeit, sondern es gibt auch Taucher und dann werden die Steine dann hochgeholt und gewaschen.
Ja, ist richtig. Wir haben auch einen Partner besucht, der eine Wassermine betreibt. Und in dieser Wassermine muss man sich das vorstellen, es ist dasselbe Material, was dort an der Erdoberfläche gebracht wird, wie bei dem Bergbau. Nur, dass man halt herabtaucht auf 12 Meter Tiefe, dort dann den Ilam, diesen Kies-Sand-Schlammgemisch an die Erdoberfläche transportiert und dann halt dort nach den Saphiren gesucht wird, werden dann unter Einsatz von Sonnenlicht rausgepickt. Durch die Reflexion kann man dann Saphire erkennen, anders wie bei Gold, wo mit Bindemittel und Schwerkraft ausgewaschen wird, wird da wirklich mit Sonnenlicht und Reflexion die Saphire dann herausgelesen. Und ich hatte dann den Mut gefasst, als ich mich dann das Treiben da so angeschaut habe und ich unseren Partner gefragt habe, ist es zulässig, wenn ich mal tauche, dass ich tatsächlich dann auch reingesprungen bin ins Wasser und bin dann mal nach unten getaucht, um mal ein Gefühl zu bekommen. Und da muss man sich vorstellen, ja, das ist ein braunes Wasser. Man hat wenig Blick, also man sieht wenig und muss dann schauen, dass man am Grund dann wirklich die Säcke füllt und dann das Material auf eine Vorrichtung transportiert, dass es dann an den Ufer gezogen werden kann mit Muskelkraft, mit Mannkraft, weil auch da Maschinen nicht zum Einsatz kommen dürfen, sondern lediglich Pumpen, die Frischluft für die Taucher zur Verfügung stellen.
Und man sieht in der Doku, wie Sie da untertauchen. Und Sie haben sogar einen kleinen Saphir gefunden, den haben Sie uns mal mitgebracht. Das ist also tatsächlich ein Saphir, den Sie selber da hochgeholt haben.
Ja, das ist tatsächlich, das ist er. Das ist hier in dem Fall ein einkarätiger Saphir, den wir, und das ist kein Witz, ich weiß, ich werde immer wieder gefragt, ist es wirklich so gewesen? Es ist tatsächlich so gewesen. Wir sind runtergetaucht, haben Material verfüllt, haben es dann ausgewaschen und unsere Partner, die Minenarbeiter, haben dann tatsächlich diesen Rohstein aus dieser Schüssel aus dieser Wanne herausgepickt. Wir waren dabei und das durften wir uns nicht entgehen lassen dann. Wir haben dann den Rohstein erworben, haben ihn dann allerdings, weil er milchig war, nicht unseren Qualitätsanforderungen eigentlich entspricht, behandelt, erhitzt, um dadurch Reinheit und Farbe nochmal zu intensivieren, zu verbessern und haben ihn dann einfach als Andenken auch an diese Reise mitgenommen.
Ein sehr schönes Andenken. Das sind die Saphire, dann gibt es aber auch Rubine und die lassen Sie schleifen in Sri Lanka. Mhm. Da haben Sie auch ein Team vor Ort. Warum macht man das? Ist das günstiger, als wenn man es zum Beispiel in Deutschland machen würde?
Nein, also warum günstiger? Bei den Rubinen, das ist erstmal eine sehr sehr hochwertige Ware, ja, und um denen gerecht zu werden, müssen das auch Experten schleifen. Also wirklich Leute schleifen, die dafür ein Händchen haben, die viele, viele Jahre Erfahrung haben. Und wir haben eine Wertschöpfungskette aufgebaut in Sri Lanka und unsere Rubine kommen ja in Mosambik und in Mosambik wird nicht geschliffen, da gibt es keine Schleifer und die meisten Rubine werden eigentlich nach Thailand transportiert und da in Großschleifereien geschliffen. So, das ist für uns nicht sinnvoll, weil unsere Wertschöpfungskette ist in Sri Lanka, das heißt, wir lassen dann durch einen Kontaktmann unsere Rohware, Rohrubine nach Sri Lanka fliegen. Das ist übrigens auch kürzer, schont die Umwelt. Und da haben wir unter anderem einen Rubinschleifer, den Scud, der eine absolute Koryphäe ist, der in der Lage ist, so einen Rubin-Rohstein wirklich zu epochieren, also zu schauen, welcher Schliff passt jetzt am besten in den Rohstein rein und den Schliff dann auch perfekt anzufacettieren. Und dieser Prozess ist einfach sinnvoll, das mit den Saphiren zu kombinieren. Wir haben also unsere Experten, die Saphire schleifen und eben auch unsere Experten, die dann die Rubine schleifen und auch nicht in einer Großschleiferei, sondern wirklich, die arbeiten im Homeoffice. Also das sind persönliche Kontakte, damit wir wirklich auch sicherstellen können, wer hat den Stein, wann ist der wo, welchen Verlauf nimmt der, um da auch diese Wertschöpfungskette auch nach den ESG-Richtlinien, die immer wichtiger werden, auch nachvollziehbar zu machen.
Wenn Sie diese Richtlinien ansprechen, kann man auch sicher sein, dass da zum Beispiel keine Kinderarbeit drinsteckt?
Ja, absolut, kann man sicherstellen. Das Thema Kinderarbeit kommt immer wieder auf. Ja, wir haben aber zum einen in Sri Lanka muss man wissen, ist ein sehr sozialistisch geprägter Staat. Ja? Also, und der Staat hat sehr viele Maßnahmen unternommen, um seine Minenarbeiter zu schützen. Also es gibt mittlerweile über 10.000 Mineros in Sri Lanka. Es werden jedes Jahr mehr. Warum? Weil es sich auch lohnt für die. Die sind alle fest angestellt, haben ein Gehalt, sind aber auch am Weiterverkauf beteiligt, sind krankenversichert und die Kinder, die erhalten Stipendien für die Ausbildung. Sodass man also auch da schon gegensteuert und auch sicherstellt, dass die Kinder Bildungschancen haben und ihren Talenten entsprechend ihren Berufsweg einschlagen können, wie sie möchten. Also Kinderarbeit, um die Frage zu machen, nein, ist absolut ausgeschlossen.
Jetzt hatten wir das Schleifen. Vom Schleifen geht es zum Polieren.
Korrekt, genau. Also in der Wertschöpfungskette geht es los mit dem Rohstein zum Epochieren. Ja? Schauen, welcher Schliff passt am besten zum Rohstein. Dann wird facettiert, also quasi die Facetten angelegt und zum Schluss das Polieren, das ist die Wertschöpfungskette. Und wir haben vor 5 Jahren mit dem Ali angefangen, einem Polierer. Der hat ein Einzelunternehmen, als Einzelunternehmer ist er gestartet, hat mittlerweile 6, 7 Angestellte und er übernimmt dann quasi diesen anfacettierten Stein von Scud und poliert ihn dann entsprechend mit Poliermaterial, wenn er wirklich die Facetten richtig poliert, dass die Brillanz und die Reflexion richtig zur Geltung kommen kann des Steins.
Sie waren ja auch bei der Nationalen Edelsteinbehörde. Wie wichtig ist diese Branche für Sri Lanka?
Also ja, ich habe es eingangs schon gesagt, wir sind ja nach Sri Lanka geflogen, auch um unsere Kontakte zu pflegen und auch wieder einen Termin bei der nationalen Aufsichtsbehörde wahrzunehmen, beim Chairman, um sich zum einen einfach dort mal auszutauschen. Auch die interessieren sich nämlich auch, wie ist denn so der Absatzmarkt in Europa, in Deutschland, wie sind so die Entwicklungen. Da haben wir, und wir verstehen uns auch als Botschafter für diese hochwertigen Saphire in Europa eine Lanze zu brechen und es bekannter zu machen. Das war zum einen ein sehr wichtiger Erfahrungsaustausch, den wir jedes Jahr pflegen. Und natürlich auch sich auszutauschen, was unternimmt denn jetzt der Staat auch, um die Nachhaltigkeit sicherzustellen, gerade wenn es um Export geht. Wir haben das Exportoffice besucht in der nationalen Behörde. Es ist ja eine Insel unter staatlicher Kontrolle, eine Behörde, die quasi dafür Sorge trägt, dass die Ware aus ordnungsgemäß exportiert wird und die Bestimmungen eingehalten werden. Und das sind alles, das ist eine Behörde, die, ich sag mal, relativ groß ist, also größer ist vielleicht als andere Behörden in anderen Ländern, die mehr Edelsteine exportieren, weil eben diese Edelsteine, die Saphire und auch andere Edelsteine so wichtig sind für das Land Sri Lanka. Sie bilden doch einen wesentlichen Bestandteil des Bruttoinlandsproduktes und man legt sehr viel Wert darauf, dass ihre eigenen Leute auch wirklich von diesem Naturschatz profitieren, ihre Existenz sicherstellen können. Wie das in sozialistisch geprägten Ländern meist der Fall ist, dass da wirklich geschaut wird, dass es den Menschen wirklich gut geht und dass es nachhaltig ist. Und daher ist der Edelstein und gerade der Saphir und auch der Legendenstatus, den die Saphire haben, aus Sri Lanka in dieser herausragenden Qualität sehr, sehr wichtig. Und wir verstehen uns auch da als ein Partner die Saphire, ich sag mal, so hochwertig auch darzustellen, wie sie es verdient haben.
Sie sind da auch auf Märkte gegangen, ein ordentliches Gewusel. An jeder Ecke werden einem praktisch Steine angeboten, aber da muss man sehr vorsichtig sein, weil die meisten eben dann nicht in Investmentqualität sind.
Also es werden grundsätzlich alle Qualitäten angeboten, ja, niedrige, mittlere und auch Investmentqualitäten, aber da kann man auch Roulette spielen, weil, wie Sie schon sagen, es ist sehr viel Gewusel, das Licht ist nicht optimal, es wird Ware angeboten und am Ende des Tages, selbst wenn man vielleicht die Ruhe hat und auch das richtige Licht hat, scheidet auch jeder Tourist daran, beurteilen zu können, ist das jetzt ein natürlicher Stein oder eine Synthese. Uns wurde auch Material angeboten, wo wir dann nicht zweifelsfrei feststellen konnten, ist das überhaupt Material aus Sri Lanka oder kommt es aus anderen Ländern her? Wurde uns auch oft bestätigt. Und dann auch den Zweifel, ist ja wirklich natürlich. Von daher ist es nicht empfehlenswert. Wir haben aber den Kontakt gesucht, um einfach einen Austausch zu haben mit den Menschen. Zum einen und zum anderen, ja, ist es so natürlich, man lebt die Tradition, ja, wir haben einen traditionellen Rock getragen, einen sri-lankesischen Rock getragen und auch um mit den Menschen einfach sich verbunden zu fühlen, ins Gespräch zu kommen, denn eins muss man sagen, diese hochwertigen Steine, die als Investment geeignet sind, werden immer seltener gefunden und man benötigt wirklich im Einkauf unten teilweise ein freundschaftliches Netzwerk schon, also Partnerschaften, die belastbar sind, ein gutes Verhältnis, damit man diese hohen Qualitäten noch herankommt. Und das wird in Zukunft immer wichtiger werden.
Jetzt hat man auch vor Ort viele Händler gesehen, darunter zum Beispiel auch chinesische Händler. Auch da ist die Frage immer wieder, ist das Investmentqualität oder nicht?
Nun ja, also die Chinesen kaufen zu 98% eigentlich behandelte Ware, keine Investmentqualität und auch standardisierte Ware, die, ich sag mal, kategorisiert ist. Also die sich sehr gut für zum Beispiel Sets eignen und die Chinesen haben dann, so muss man sich das vorstellen, eine richtige Live-Schaltung zu ihren Juwelieren in China und dann werden relativ schnell wirklich Ware gedreht von A nach B, aber die wissen am Ende des Tages gar nicht so entscheidend, wie ist die Qualität, sondern da geht es eigentlich darum, was man bekommen kann, zu erwerben, zu kaufen und dann an die entsprechenden Partner in China wieder weiterzugeben. Da gibt es dann die Schmuckhersteller, die vor Ort sind. Es gibt auch Gemologen, die für große etablierte Schmuckkonzerne aus China dort nach Material suchen. Also es ist ein sehr, sehr großes Getümmel. Der Kampf um die begehrten Waren, den spürt man schon. Also da ist ein gewisser Wettbewerb vorhanden.
Man sagt ja immer, bei Farbedelstein muss man auf die 4 Cs achten. Können wir das vielleicht auch noch mal genauer besprechen?
Ja gut, also bei den 4 Cs handelt es sich um Karat für das Gewicht, Clarity für die Reinheit, Color für die Farbe und Cut für den Schliff. Und man sagt grundsätzlich, je reiner ein Schliff, je symmetrischer ein Schliff, je weniger Einschlüsse, je intensiver die Farbe und je größer der Stein, desto seltener, desto attraktiver, desto begehrter ist er und desto besser ist er als Investment geeignet. Aber diese Eigenschaften als Laie zu prüfen, können wir gleich an der Stelle abkürzen, ist ohne weiteres nicht möglich. Deshalb gehört immer zu einem Stein in Investmentqualität 2 Dokumente. Nicht ein, sondern 2. Befundbericht von einem international anerkannten Prüflabor und separat dazu, ganz wichtig, immer ein Wertgutachten von vereidigten Sachverständigen, der diese Qualitätseigenschaften untersucht, ermittelt und dann da einen fairen Wert ermittelt, sodass der Käufer die Sicherheit hat, dass er wirklich Investmentqualität kauft zum angemessenen Preis.
Ja, und Preis ist auch ein gutes Stichwort. Bei Gold haben wir ja gesehen, das ist ordentlich hochgegangen dieses Jahr. Wie ist es bei Farbedelsteinen?
Ja, bei Farbedelsteinen ist es genauso. Nur, dass der Markt ein etwas anderer ist. Denn, ich sage mal, beim Gold bestimmt ja der Käufer den Preis. Beim Farbedelstein ist es anders. Denn aufgrund dieses begrenzten Angebotes legt eigentlich der Supplier den Abgabepreis fest. Das heißt, wir sehen wirklich jedes Jahr steigende Preise. Wir müssen also...
Die Tradition, ja, wir haben einen... Traditionell.
Kontakte sind auf den Supplier angewiesen, dass wir die hohen Qualitäten auch wirklich erhalten und sicherstellen können, auch in Zukunft auch hohe Qualitäten anbieten zu können. Und daher auch da der langfristige Trend bei den Farbedelsteinen ist nach wie vor intakt, aufgrund begrenzten sinkenden Angebots und steigender Nachfrage, ähnlich wie beim Gold.
Wenn man die Doku sehen will, wo kann man die nachschauen?
Ja, wir sind jetzt dabei, im Dezember noch eine Aufnahme zu machen mit Amazon Prime. Und werden dann bei Amazon Prime die Doku mit im Interview dazu veröffentlichen und dann im neuen Jahr natürlich bei uns auf dem YouTube-Kanal.
Und auf der Webseite.
Und auf der Webseite mit eingebunden. Genau, da sind wir gerade dabei, die neu zu machen. Da sind wir aber jetzt, ich sag mal, im Jahreswechsel dabei, das alles einen neuen Anschliff zu geben und dann auch die Doku mit zu veröffentlichen.
Ein neuer Anschliff ist auch immer gut. Genau. Dankeschön an Chris Pampe vom Deutschen Edelsteinkontor. Und der war eine spannende Reise nach Sri Lanka.
Danke, Herr Koch.
Danke Ihnen und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Heute also Farbedelsteine als Sachwertinvestment unser Thema. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.